Der Zahn-Podcast, präsentiert von Bald mit Dr. Anja Geißler.
Hallo und grüß Gott. Ich begrüße alle heute zur neuen Folge vom Zahn-Podcast. Heute geht es zwar auch um Zähne, aber um ein ganz anderes Thema. Wir haben heute unser Thema der elektronischen Patientenakte gewählt, was sicherlich für viele interessant, brisant ist und auch wichtig. Und ich bin heute mit meinen beiden Kollegen hier vom Verein Zukunft Zahnärzte Bayern. Wir kümmern uns um Zahnärzte, um Patienten, um deren Interessen und was politisch alle bewegt. Vielleicht ist es mal ganz interessant, diese Website zu besuchen, ZZB, Zukunft Zahnärzte Bayern. Und vielleicht stellt ihr euch selber mal vor.
Frank Hummel, ich bin Zahnarzt in München und bin im Vorstand von ZZB.
Ich bin Katharina Reck-Henrich, bin ebenfalls Zahnärztin in München niedergelassen und bin Vorstandsmitglied des ZZB.
Also nur die Prominenz hier. Bei der EPA-Diskussion geht es ja grundsätzlich darum, dass wir gar nicht gegen die Digitalisierung sind. Wir begrüßen die auch und dass unsere Praxen natürlich auch alle voll digital sind, was ja auch wichtig ist für uns in der Kommunikation. Nur bestimmte Punkte sind vielleicht nicht so ganz in unserem Fokus oder in dem Fokus, wie wir sie gerne hätten und wie man sie eigentlich auch immer wieder in der Presse deklariert, was vielleicht doch nicht ganz so richtig ist. Und wir würden gerne da ein bisschen Klarheit schaffen und unsere Patienten und auch unsere Kollegen darüber informieren, wie wir die ganze Sache sehen. Wir hatten gedacht, wir reden erstmal über die Pressemitteilung, die Akte, die Leben rettet. Frank, was sagst du dazu?
Das ist ein gutes Thema. Ich denke, dass diese Aussage völlig verfehlt ist. Diese Akte rettet kein Leben. In dem Moment, wo ein Notfall stattfindet, wird ein Sanitäter oder ein Notarzt ja nicht irgendwo rumsuchen und ein Lesegerät suchen und die Patientenkarte suchen, um da Einblick in die Akte zu haben, die ja auch völlig ungeordnet ist. Sondern es geht hier nicht um die Therapie, sondern es geht ums nackte Überleben. Und da ist die Patientenakte eigentlich völlig uninteressant. Und abgesehen davon, wenn dann doch so eine Patientenakte angelegt werden würde, was ich an und für sich grundsätzlich begrüße, die Patientenakte, die elektronische. Ja. Aber sie sollte dann auch dezentral gespeichert sein, zum Beispiel auf dem Handy. Da ist für jeden Notarzt, für jeden Arzt der Zugriff ganz einfach, ganz leicht. Das würde die Sache erleichtern und wäre zudem auch eine ziemlich sichere Angelegenheit.
Es gibt ja auch bestimmte Apps, die man einfach dafür nutzen kann und wo aus Mangel an Zeit jeder Notarzt, jeder Sanitäter, jeder Rettungssanitäter wirklich ganz schnell darauf zugreifen kann, als diese ganze lange Akte durchzustudieren, was aus Zeitmangel überhaupt nicht möglich ist.
Mit Sicherheit nicht. Und es gibt ja auch sehr viele Patienten, Mitbürgerinnen, Mitbürger, die in einem Alter sind, wo sie sich mit einem Handy überhaupt nicht mehr auseinandersetzen. Und solche Leute, die dann multimorbid sind, haben häufig einfach kleine Kärtchen bei sich, wo ganz wichtige Dinge, die in einem Notfall entscheidend sind, draufstehen. Und die tragen sie in der Regel einfach irgendwo in der Tasche bei sich. Das heißt, das, was Notärzte normalerweise tun müssen oder Sanitäter, die Menschen erstmal entblättern, um ihnen weiterzuhelfen, da finden sie sowas. Und das ist viel schneller und einfacher, als die elektronische Patientenakte in irgendeiner virtuellen Form zu tun.
Wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass die EPA schon für die Patienten einen tatsächlichen Wert haben muss. Und da geht es natürlich schon darum, dass Daten weitergegeben werden von Arzt zu Arzt. Aber die Frage ist halt, welche sicheren Kommunikationssysteme kann man denn überhaupt nutzen? Ihr habt euch besser damit beschäftigt. Was war der Ansatzpunkt zu sagen, wo bleibt jetzt diese Sicherheit in der Kommunikation für uns alle, für die Patienten, für die Zahnärzte, für die Weiterbehandlung? Für alle anderen Kollegen, die mit im Boot sind?
Also ich denke, das ist ein ganz heißes Thema. Wie sicher sind diese Daten? Das ist jetzt nicht unbedingt ein Bedenkenträgertum, sondern es geht wirklich um ganz spezifische Dinge, die bei den Menschen bleiben sollten, ganz einfach deshalb, weil es der letzte Baustein ist, der uns letztlich, wenn sie öffentlich wird, dass man wirklich einen Avatar im Prinzip von uns herstellen kann, den man dann entsprechend natürlich auch in irgendeiner Form lenken und leiten kann. Und ich denke, unsere Daten sind, wenn das einfach zentral gespeichert wird, nicht sicher. Das hat ja der Chaos Computer Club eindeutig gezeigt, sogar auf mehreren Wegen, dass er sich sogar in dieser Akte bewegen konnte. Er kam nicht nur rein, er konnte sich drin bewegen. Die Schutzsysteme waren völlig inakzeptabel. Und wir wissen auch natürlich aus der Vergangenheit, dass der Schutz, den man aufbaut, der nur dann aufgebaut wird und immer dann erst aufgebaut wird, zumindest im digitalen Bereich, wenn bereits ein Zugriff erfolgt ist. Erst dann kann derjenige, der den Schutz aufbauen will, entsprechend handeln. Und ich glaube, dass Bankenversicherungen Millionen zahlen würden, wenn sie diese Daten hätten. Und es wird sicherlich auch Hacker geben, die sich Millionen verdienen wollen, wenn sie an diese Daten kommen. Und ich denke, dass das, und der Chaos Computer Club hat es gezeigt, die schaffen das.
Ja, und es steht auch fest, dass in den vergangenen 4 Jahren sind deutlich mehr Gesundheitssysteme gehackt worden als alle anderen Dienstleister oder sonstigen Systeme in der Wirtschaft. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann machen wir das wirklich, also wollen wir das zentral speichern. Hacken ist nur dann interessant, wenn es irgendwo einen großen Datenpool gibt.
Ja, das war jetzt schon mal ein Kaltstart, was die EPA alles nicht kann. Es geht aber vielleicht auch darum, was sie können sollte. Und für viele, die sich noch nicht mit dem Thema so wirklich auseinandergesetzt haben, hat sie natürlich schon auch viele Vorteile. Und das würden wir gerne nochmal rausstreichen und die Sinnhaftigkeit einer elektronischen Patientenkarte in dem Fall nochmal rausdiskutieren und auch euch erzählen, worum es jetzt eigentlich wirklich geht, was das Anliegen ist, dass wir halt nicht mehr zum Faxgerät oder zur Handschreibmaschine greifen müssen. Und ich glaube, das ist so für viele auch ein Fortschritt, dass wir diese ganze Digitalisierung auch für sämtliche oder für alle Leute, für alle Zahnärzte, für alle Kollegen und auch für alle Patienten so ein bisschen näher bringen. Und ihr habt sicherlich auch, könnt sicherlich noch was dazu sagen, was die Vorteile der EPA sind.
Die Idee einer elektronischen Patientenakte war ja einfach die, zu sagen, man hat alle wichtigen Gesundheitsdaten eines Menschen zusammen an einem Ort für denjenigen. Das heißt, derjenige braucht nicht mehr einen Impfausweis mit sich rumzutragen, derjenige braucht nicht mehr, wo gegebenenfalls auch die Blutgruppe mit eingetragen ist, etc. etc. Also insofern die Idee, sowas an, für denjenigen irgendwo zusammen zu haben, dann möglichst alle seine Röntgenbilder, gegebenenfalls Arztbriefe, irgendwelche früheren Diagnosen, die er erhalten hat, wenn das dann alles so korrekt eingepflegt wird. Da sind wir dann nachher nochmal sicherlich bei einem anderen Thema. Das ist die Idee, die hinter dieser EPA steckt. Und diese EPA ist ja nicht erst seit gestern da, sondern also die Politik arbeitet an dieser EPA schon seit über 20 Jahren. Und eigentlich gibt es diese EPA in der heutigen Form, ein bisschen verändert hat man sie inzwischen, schon seit Januar 2021. Mhm. Und es gibt nur ganz wenige Leute in Deutschland, die diese EPA haben, weil A, darüber überhaupt nicht informiert wurde. Das ist ja auch ein Punkt, weshalb wir heute zusammen sind und diese ganze Diskussion führen. Und das war die eine Sache. Und das zweite ist eben, wenn man sich auch mal in den Nachbarländern bei uns umschaut, also es war halt kein Zwang dahinter. Wir haben ja jetzt eben nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ja, ich sag dann mal Bescheid, wenn ich das haben möchte oder ich richte mir das mal selber ein, sondern die Politik hat gesagt, es ist ein Opt-out-Verfahren. Das heißt, ich muss aktiv der Sache widersprechen, wenn ich es nicht haben möchte. Und wenn man mal in die Nachbarländer schaut, dann haben wir mal Schweiz und Österreich so als Vergleich genommen. In der Schweiz gibt es die sogenannte das elektronische Patientendossier, das ist eine vollkommen freiwillige Geschichte, die jeder selber einrichten kann. Das wird auf Servern nur in der Schweiz gespeichert, nirgendwo anders. Da nutzen inzwischen 1% der über 18-Jährigen diese Geschichte. Woran es auch immer liegt, ob es vielleicht auch eine mangelhafte Aufklärung ist, wie auch immer. Also ist immer die Frage überhaupt nach dem Nutzen natürlich dann da. Wohingegen ist in Österreich, da gibt es die ELGA, auch die elektronische Patientenakte. Die ist von allen aus dem Gesundheitswesen zu befüllen und damit haben es über 90% der über 18-Jährigen. Ja. So, also das war die Idee im Grunde des für den Einzelnen an einem Ort zu haben, um auch Fehlmedikationen, irgendwelche Wechselwirkungen von Medikamenten und sowas alles zu vermeiden. Das wäre ja eine sinnvolle Geschichte.
Genau. Jetzt kommt aber das große Aber. Die Frage ist immer, warum müssen denn unsere Daten, unsere Gesundheitsdaten absolut sicher sein? Patienten sagen schon, ich habe nichts zu verbergen, das ist richtig. Aber es interessieren ja viele Gesundheitsdaten, auch externe Menschen. Und vielleicht, Frank, kannst du noch mal was dazu sagen, zu diesen Gesundheitsdaten, die da wirklich gespeichert werden und was das für Folgen hat, was das für Konsequenzen hat und in welche Richtung das geht?
Ja, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass diese Daten eigentlich sicher sein sollten, aus dem einfachen Grund, weil sie wirklich vertrauliche Daten sind. Und zwar Daten, die großen Einfluss haben auf unser Leben.
Ja.
Wenn da jemand das in irgendeiner Form hacken kann, deine Daten, und weiß, Mensch, bei dir, da ist wegen mir, was weiß ich, die linke Brust amputiert worden oder ich habe Erektionsprobleme, dann kann es durchaus unangenehm sein, wenn das der Nachbar liest im Internet. Ja. Es kann auch sein, dass Gesundheitsdaten natürlich, wenn sie in falsche Hände kommen, zum Beispiel zum Arbeitgeber oder zu deiner Bank oder zu deiner Versicherung, zur Folge haben, dass du vielleicht keine Versicherung mehr bekommst oder vielleicht einen Kredit nur mit extrem hohen Zinsen. Also das ist eine ganz gefährliche Geschichte und man sollte da nicht einfach sorglos unterschreiben und sagen, ist mir egal, ich gebe sowieso von mir alles preis. Nee, deine Gesundheitsdaten gibst du nicht einfach preis. Du sagst deinem Nachbarn nicht unbedingt, dass deine linke Brust amputiert worden ist. Oder ich würde auch meinem Nachbarn nicht sagen, dass ich Erektionsprobleme habe. Ehrlich gestanden muss man da einfach mal ein kleines bisschen logisch überlegen und ich denke von daher einfach Vorsicht. Die EPA an und für sich ist eine super tolle, klasse Geschichte. Da gibt es gar keinen Zweifel. Es ist aber die Frage, wie sicher sind die Daten und warum muss das unbedingt zentral gespeichert werden?
Genau. Und da ist es halt die Frage, wie löst man das mit der Speicherung? Wo speichert man das ab, dass es wirklich sicher ist?
Es muss sinnvoll sein, dass diese Daten wirklich gut geschützt sind. Und warum sollte das mal zentral gespeichert werden? Der einzige Sinn und Zweck ist der gewesen, dass man gesagt hat, man möchte die Daten einer wissenschaftlichen Forschung teilhaben lassen. Ja. Und da ist die Frage, braucht die Wissenschaft diese Daten? Kann die Wissenschaft diese Daten eigentlich verwerten? Da bin ich der Ansicht, dass es eigentlich relativ nutzlos ist. Und man muss bei der Gelegenheit auch wissen, dass eigentlich, zumindest ist das soweit formuliert, dass eigentlich fast jeder diese Daten abrufen kann, zumindest wenn er irgendwo eine Untersuchung macht, die dem Gemeinwohl dient, was auch immer das bedeutet. Und ich denke, solange solche Dinge im Raum schweben, sollte man vorsichtig sein. Also ich denke, da muss einfach das Bundesgesundheitsministerium noch ein kleines bisschen nachbessern.
Im Umkehrschluss bedeutet das ja, wenn ich jetzt aus irgendeinem Grund mich für das Gemeinwohl interessiere oder mit der Begründung des Gemeinwohls, könnte ich Anspruch haben auf Daten, die mir dann zugestellt werden. Ist das korrekt, oder?
So ist es, ja.
Ja, ja, gut, Gemeinwohl ist ja ein sehr weiter Begriff. Es gibt bisher keine Definition davon, wann welche Daten rausgegeben werden. Also es wäre vorstellbar, dass irgendwelche Food-Konzerne nachfragen, weil sie irgendein neues Produkt haben wollen. Genauso wie es in den USA schon war, dass man über Kaufverhalten festgestellt hat. Und das war auch einfach, das waren Daten, die abgegriffen wurden. Diese Leute oder diese Frauen in dem Falle müssen schwanger sein, weil sie haben die und die Dinge alle gekauft. Ja? Solche Rückschlüsse sind möglich. Und das ist schon ein Problem. Und wenn wir dabei sind, wie hätte man das denn eigentlich anders machen können? Ja, ich meine, nehmen wir einen einfach klassischen USB-Stick. Ja? Ja. Theoretisch und auch praktisch könnte man solche Daten auf einen USB-Stick tun und jedem Einzelnen geben.
Und jeder wenn hat den
jedem,
dabei.
Wenn jedem ja, oder wenn manchen genau. sogar das Handy zu unsicher ist, ja, weil solche Leute wird es sicherlich auch noch
natürlich
geben, denn auch das Handy ist ja nicht wirklich hacksicher. Nur man muss dabei halt immer im Auge behalten, solange ich keinen Datenpool da drauf habe, solange es immer nur ein Einzelner ist, es ist für Hacker uninteressant, ein einzelnes Handy zu hacken. Und es wäre auch sehr viel Aufwand, das zu tun, zumindest im Moment, wobei auch Herr Lauterbach ja schon wieder betont hat, dass das Gute ja jetzt sei, dass die EPA doch erst relativ spät kam, dass man 20 Jahre Vorlauf hatte, dass jetzt die KI da ja auch wunderbar angeschlossen werden kann. Ja, da frage ich mich dann auch gleich wieder, was kommt denn damit,
was kommt
dann,
damit
noch?
Dann noch?
Und noch vielleicht ein kurzes Wort zu den Forschungen mit den Daten. Da muss man auch sagen, die EPA soll ja, das ist ja auch was Gutes daran, von jedem Einzelnen persönlich geführt sein. Will sagen, wenn ich irgendeine Erkrankung habe, die irgendwie, ja, nicht so ist, dass ich jetzt sage, die möchte ich, dass jemand das weiß, wie zum Beispiel HIV-positiv, ja, dann kann ich das in meiner EPA selber verbergen. Dann muss man aber auch wieder sagen, dann sind diese Daten, die in diesen EPAs, so wie sie jetzt vorgesehen ist, nicht evidenzbasiert, so müssen sie sein, um mit solchen Daten in Deutschland überhaupt forschen zu können. Mhm. Ja, wofür brauche ich dann diesen Datenpool?
Ja.
Das ist immer so das, was mir durch den Kopf geht, genau, wenn ich das lese und höre. Und diese Fragen sind leider einfach auch noch unbeantwortet.
Ungeklärt, unbeantwortet.
Und es gibt
nicht
auch keine Idee dafür, was passiert denn, wenn wir den größten anzunehmenden Unfall haben. Jetzt ist gerade wieder die Bundesdruckerei gehackt worden. Nochmal, Hacken wird es immer geben. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber zumindest muss ich mir, was die Gesundheitsdaten anbelangt, doch vorher mal überlegen, wie kann ich das so sicher wie irgend möglich machen.
Danke, Katharina. Ich glaube, da denken die wenigsten drüber nach, was das letztendlich für Kreise und was das für Konsequenzen hat und welche Auswirkungen das für alle oder auch für einen selber hat.
Also jetzt haben wir das Thema Nutzen für die Patienten so ein kleines bisschen abgehakt. Jetzt ist es natürlich so, auf der anderen Seite der EPA stehen die Ärzte und die Ärztinnen. Und da ist die Frage natürlich, welchen Nutzen bringt die EPA den Ärzten, der Ärzteschaft?
Also wünschenswert wäre ja, dass das zu einem Austausch von Daten führt, die für uns nutzstiftend sind. Da aber die EPA, so wie sie jetzt geplant ist, eigentlich ein vollkommen unaufgeräumter Zettelkasten ist, da wird nämlich alles einfach nur unsortiert reingegeben. Also es kann ein größeres Röntgenbild drin gespeichert werden, sonst ist die EPA schon voll, das geht gar nicht mehr. Also Röntgenbilder ist eigentlich das als Zahnärztin, sage ich jetzt mal, was brauche ich? Ich frage, ich erhebe eine Anamnese, sind wir gleich nochmal bei dem nächsten Punkt, und ich frage nach vorigen Röntgenbildern. Viele Patienten haben ihre Röntgenbilder schon auf dem Handy einfach mit dabei oder sie schicken sie mir vorher per E-Mail zu, das wird immer vorher abgefragt. Das heißt, auch dafür bräuchte ich persönlich jetzt die EPA gar nicht. Wie gesagt, unaufgeräumter Zettelkasten, nicht genügend Speicherkapazität für mehr Dinge. Das soll sich alles noch ändern, aber wann, wissen wir ja nicht. Und der nächste Punkt ist der, letztendlich dadurch, dass ich mich auf die Daten nicht 100% verlassen kann, weil da auch drin rummanipuliert werden kann in dieser EPA, muss ich die Anamnese immer wieder neu erheben. Das heißt, ich muss den Patienten immer, wenn er zu mir kommt, erst fragen, was für Vorerkrankungen haben Sie? Haben Sie schon mal irgendwelche Medikamente nicht vertragen? Und. Was für Medikamente nehmen Sie ein? Insofern ist es so in der Form für mich auch nicht wirklich sinnhaftig und nicht nutzbringend.
Ja. Und bring nochmal ein Beispiel, was du sagst, weil da so Sachen reingestellt werden, die da irgendwie nichts dran zu suchen haben oder die einfach fehlen. Wie jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, da kann rummanipuliert werden. In welcher Form?
Ja gut, der Patient kann einerseits ja selber sagen, ich möchte Dinge verbergen und er kann Sachen rein und raus, er kann sie rausnehmen. Er kann auch sagen, ich darf auf gewisse Dinge keinen Zugriff haben.
Ja.
Da muss ich natürlich dann auch sagen, es ist mal ein bisschen schwierig, weiß jeder wirklich, was ist dann in dem Falle für einen Zahnarzt wirklich wichtig oder nicht wichtig, das ist mal das eine. Und es kann natürlich auch immer mal passieren, wenn da irgendwelche Dinge einfach doch relativ unbesehen reingelegt werden, dass die unter Umständen doch nicht 100% in Ordnung waren. Also dass irgendwelche Fehldiagnosen sind oder dass da irgendwelche Dinge drin sind. Also es ist schwierig.
Sehr schwierig.
Und wir haben ja, wenn man dran denkt, wir haben eigentlich einen Austausch zwischen, weil das ist ja oftmals dann ein Austausch, Röntgenbilder werden häufig direkt von Arztpraxis zu Arztpraxis weitergegeben. Und da haben wir ein absolut gutes System.
Es muss keiner jetzt irgendwie ein Zettelchen von einem Arzt zum anderen tragen oder eine TD von einem Arzt zum anderen tragen. Wir haben sichere Kommunikationsmöglichkeiten, wo wir Röntgenbilder, Befunde, Anamnesen und so weiter, wenn sie angefragt werden, aus einer Arztpraxis eben dann zuschicken können. Und zwar ruckzuck und zwar ohne Zeitverzug. Also das ist überhaupt kein Thema mehr.
Verschlüsselt über sichere Server, muss man auch dazu sagen.
Und dann muss man halt auch sagen, da ist für uns wieder nicht kein Nutzen drin. Umgekehrt wird aber für uns für die Zukunft jetzt erwartet, wenn es dann wirklich, wenn die Testphase überwunden ist, dass wir diese EPA befüllen. Und das heißt dann umgekehrt aber auch, ich habe dann hinterher so und so viel Zeit, wenn jemand mit einer befüllten EPA zu mir kommt, die muss ich dann ja auch aufmachen und ich muss sie angucken, habe aber dazu einen begrenzten Zeitraum. Und man geht davon aus, dass das so zwischen 6 und 8 Stunden pro Woche Mehrarbeit sein wird, die in keinster Form auch nur irgendwie eine angemessene Vergütung erfährt.
Ja, und es geht ja auch darum, dass die Behandlungszeit minimiert wird. Du hast halt auch nicht mehr so viel Zeit für den Patienten, wenn das durchgeplant ist am Tag und dann musst du erstmal die ganze Akte dir angucken, bevor du dann wirklich zu deinem normalen Tätigkeitsfeld kommst. Das dauert halt.
Ja, man muss eigentlich davon ausgehen, wie sagt er, dass so ein Zettelkasten ist, dass es zu immer längeren Wartezeiten kommen wird, weil ich muss mir das ja im Grunde vorher anschauen. Ja. Das heißt, wenn derjenige in meiner Praxis aufschlägt, habe ich Zugriff auf die elektronische Patientenakte oder kann Zugriff nehmen. Ja, da muss ich mir das erstmal angucken. Ja, was macht der in der Zwischenzeit? Der sitzt im Wartezimmer und was mache ich mit meinen Bestellzeiten? Da ich auch nicht immer davon ausgehen kann, dass jeder Patient eine ganz kleine elektronische Patientenakte hat oder eine ganz große, wird das auch für mich von der Bestellzeit unheimlich schwierig, weil es ist eigentlich nicht mehr planbar.
Ja. Und wir haben sowieso zu wenig Behandlungszeiten, sowohl bei den Ärzten wie auch bei den Zahnärzten. Ja. Und es wird auch immer schlechter werden für die Patienten, gerade auf dem Land. In der Stadt geht es alles noch, da bleibt es so ein bisschen im Verborgenen. Aber am Land wissen wir das schon, dass viele, wenn wir 20, 30, 40 Kilometer fahren müssen, bis sie dann zum nächsten Zahnarzt kommen. Mhm. Und also wenn dann noch solche Hindernisse kommen, dass man dann bei einem chronisch Kranken vielleicht 500 Seiten durchblättern muss, bis man vielleicht auf die Seite kommt, die man dann wirklich braucht. Also das halte ich für unzumutbar.
Ja, das ist ein zum zeitlichen Aufwand eigentlich überhaupt nicht wirklich so in der Form momentan durchführbar, wenn man das nicht wirklich ordentlich strukturiert, ist unsere Meinung. Ja, jetzt haben wir viel über die EPA, die Patienten, wir haben viel über Ärzte, Zahnärzte, den Umgang damit gesprochen. Wir wundern uns natürlich immer, was in der Presse momentan darüber geschrieben wird, was publiziert wird, was veröffentlicht wird, mit welchem recherchierten oder nicht recherchierten Hintergrund. Und da sind doch viele Sachen auffällig, die schlichtweg ergreifend falsch sind.
Also das denke ich auch, dass die Presse da sehr gefärbt ihre Artikel schreibt. Gerade diese Opt-out-Lösung, die wir ja schon angesprochen haben, also diese Widerspruchslösung. Jeder wird gefragt, willst du die EPA oder nicht? Du musst aktiv widersprechen. Dann fragt man sich natürlich, gibt es nicht einen größeren Patientenanteil oder Bevölkerungsanteil, der vielleicht gar nicht aktiv widersprechen kann? Also ich denke da an psychisch Kranke, an Leute, die vielleicht ein bisschen depressiv sind. Ich denke an die alten Leute, die im Seniorenheim sind, die vielleicht gar nicht mehr begreifen, um was es da eigentlich geht. Mhm. Die sind gar nicht mehr in der Lage, da zu widersprechen. Für die wird einfach eine elektronische Patientenakte angelegt. Und ich denke, dass das durchaus mit dem Paragraph 1 des Grundgesetzes da im Widerspruch steht, dass die Würde des Menschen nicht verletzbar ist. Also ich würde mir da eine demokratischere Lösung, nämlich die Opt-in-Lösung wünschen, dass jeder einfach aktiv sagt, ich will diese elektronische Patientenakte haben. Und dann hat es Hand und Fuß und dann ist das wirklich eine wahrhaftige Lösung, die unserem demokratischen Wertesystem entspricht. So sehe ich das.
Bezüglich des Widerspruchs, Katharina, du hattest doch noch so einen Punkt, da konnte man sich ganz gut dran erinnern. Da gab es was mit diesen Bankenkonditionen, mit den Girokontoführungsgebühren, oder?
Ja, es gab irgendwie vor Jahren mal das Thema, dass wenn Banken ihre Konditionen für die entsprechende Kontoführung änderten, dann hatten die versucht, das einfach so an den Kunden zu bringen und zu sagen, wenn sie nicht innerhalb von, also es wurde auf dem Kontoauszug mit ausgedruckt, wenn sie nicht innerhalb von so und so viel Zeit widersprechen,
30 Tage waren das oder so,
dann ja, gilt das für sie. Mhm. So, und das ist damals gerichtlich gekippt worden. Und wenn man sich sowas mal überlegt, ich meine, die Wertigkeit dieser und jener Daten, tja, da fragt man sich das dann das nächste Mal.
Genau,
von der Seriosität, ob das dann irgendwie so alles irgendwie in einen Kontext zu bringen ist, ja. Wir reden hier über Gesundheitsdaten.
Ja, denn da wurde geklagt und auf einmal war das dann doch nicht möglich. Und darüber sollte man vielleicht auch mal nachdenken, finden wir. Nur nach wie vor ist es halt so, dass die Presse darüber nicht wirklich deutlich klar informiert spricht, sondern es alles nur einseitig wiedergegeben wird. Und das ist auch der Hintergrund, warum wir jetzt als ZZB, Zukunftszahnärzte Bayern, darüber aufklären wollen und einfach auch an viele herantreten wollen, sagen, bitte schaut euch das wirklich alles genau an. Was passiert mit der EPA? Was sind meine Rechte? Was ist der Wert dieser EPA? Belest euch, guckt euch das wirklich genau an, was letztendlich unser Anliegen ist. Und die Frage ist halt immer, warum macht der Herr Lauterbach eigentlich so einen Druck, Frank?
Die EPA ist ja das Ziel der sogenannten Gematik. Die Gematik ist eine Behörde des Bundes heutzutage. Früher waren andere Berufsverbände noch daran beteiligt. Heute ist es eine bundeseigene Behörde, die seit 20 Jahren diese EPA als Ziel hat. Da kamen viele andere Dinge noch heraus, elektronisches Rezept zum Beispiel, die also super toll sind, meiner Ansicht nach. Das sind einfach tolle Ansätze. Da gibt es gar nicht. Auch die EPA ist ein toller Ansatz. Auch das ist etwas, was wirklich, was wir eigentlich auch nicht verhindern wollen, sondern wir wollen es einfach nur so gestaltet haben, dass es einen Nutzen hat, besonders für die Bevölkerung. Und ich glaube, dass da Lauterbach deswegen ein kleines bisschen Druck macht, damit er sich das noch so ein bisschen auf seine Fahnen schreiben kann. Nachdem es 20 Jahre lang da geforscht und entwickelt und Milliarden, ich sage es wirklich, Milliarden in dieses Projekt versenkt worden sind. Da kann man ja nicht einfach sagen, so jetzt kurz vom Ziel, da machen wir jetzt Stopp und jetzt hören wir auf oder so.
Genau.
Es wurde ja schon angesprochen, der Computer Chaos Club hat sich ja sehr stark beschwert, dass er da nicht mit einbezogen wird. Und da fragt man sich natürlich, was machen die in der Gematik eigentlich? Warum sind die so borniert und lassen nicht solche Leute, die sich ständig mit diesen Sicherheitssystemen beschäftigen? Das sind ja alles Leute, die jetzt da nicht aus krimineller Energie handeln, sondern eigentlich ihre Hilfestellung anbieten. Warum nimmt man die nicht ernst und bezieht sie mit ein?
Genau, richtig. Gut, jetzt haben wir schon viel geredet über die EPA allgemein, was es notfallmäßig bedeutet, was es für Kollegen bedeutet oder für Zahnärzte, für Ärzte, was bedeutet es für Patienten. Aber was gibt es jetzt überhaupt für Möglichkeiten, das Ganze zu managen? Wie kann ich mit der EPA umgehen als Anwender, als Versicherter? Was habe ich für Möglichkeiten, dem zu widersprechen, teilweise zu widersprechen? Wie sehen da die Informationen aus in der Öffentlichkeit, bei den Krankenkassen oder auch bei den Ärzten und Zahnärzten?
Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, bei den Krankenkassen ist das ganz unterschiedlich. Es gibt Krankenkassen, die sehr nüchtern da auch zielgerichtet für die EPA informieren. Dann gibt es andere Krankenkassen, die sehr übersichtlich die Möglichkeiten darstellen. Was kannst du tun? Ganz widersprechen, teilweise widersprechen. Also das ist nicht einheitlich, aber alle Krankenkassen sind verpflichtet, ihre Patienten dahingehend aufzuklären. Und in den Arztpraxen und Zahnarztpraxen hängen häufig sehr viele Plakate. Zum Beispiel in unserer Zahnarztpraxis kann man ein Widerspruchsformular mitnehmen und kann das zu Hause befüllen, wenn man das möchte, einfach um den Patienten das leichter zu machen.
Genau.
Und ansonsten haben wir ja noch deinen Podcast.
Haben wir meinen Podcast, den Zahn-Podcast. Genau. Da muss man sagen, das wird sicherlich alles nochmal detailliert in den Shownotes geschrieben. Wir haben aber auch für viele die Möglichkeit geschaffen, dass sie sich auf der Internetseite vom ZZB, Zukunft Zahnärzte Bayern, informieren können. Da sind Formulare integriert, da ist Aufklärungsarbeit geleistet. Und auf den Webseiten vieler Ärzte und Zahnärzte gibt es auch die Möglichkeit, sich darüber zu informieren, in Blogs, in Newslettern, wo immer ihr wollt. Aber es ist wichtig, informiert euch.
Also die Sache ist ja auch immer, dass sich offensichtlich doch manche Leute fragen, was passiert denn, wenn ich dieser EPA widerspreche, wenn ich da rausgehe? Also wenn ich mit Patienten spreche, die kommen dann wirklich mit solchen Dingen um die Ecke und sagen, sie haben Bedenken, dass dann vielleicht ja sie keinen Arzttermin mehr kriegen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, um mit diesem Vorurteil mal ganz klar aufzuräumen. Das hat mit dem Arzttermin schon mal gar nichts zu tun. Dann haben manche Bedenken, dass vielleicht die Krankenkasse nicht mehr alles zahlt, dass sie nicht mehr 100% versichert sind, dass sie keine Volldeckung mehr haben. Auch das hat damit überhaupt gar nichts zu tun.
Ja.
Also davor muss man keine Bedenken haben. Man muss sich halt wirklich für sich selber informieren und man muss für sich überlegen, was will man. Wie gesagt, wir sind alles freie Menschen. Jeder, der das frei entscheiden kann. Frank, du hattest vorhin schon von der Gruppe von Menschen gesprochen, die das eben leider nicht frei entscheiden können.
Genau.
Weshalb wir generell gegen diese Opt-out-Lösung sind. Aber diejenigen, die es frei entscheiden können, ja, ihr habt die Möglichkeit, euch überall zu informieren. Und das wäre halt auch gut. Aber das sollte man auch wirklich tun, weil leider ist die Information über sowohl die Politik als auch die Krankenkassen als auch die Presse äußerst dürftig und im letzten Fall bisweilen auch noch falsch.
Sehr gut. Danke.
Jetzt haben wir viel über die Nachteile der EPA gesprochen. Also ich möchte nochmal betonen, dass weder die Anja noch die Katharina noch ich absolute Gegner von dieser EPA sind. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Wir finden es eigentlich eine grandiose Geschichte. Wenn es wirklich nützlich wäre, für die Patienten nützlich wäre, für die Ärzte nützlich wäre, Momentan sehen wir ganz einfach, dass so wie die EPA jetzt ausgestaltet ist, dass kein Inhaltsverzeichnis da ist, dass ein Arzt nicht gezielt suchen kann, dass die Patienten teilweise die Dinge rausschneiden können, sodass wissenschaftlich gesehen da überhaupt kein Vorteil da ist und dass die Daten auch zentral gespeichert sind, sodass sie leicht zu hacken sind, sehen wir keinen Vorteil. Ganz im Gegenteil, wir sehen die EPA als Gefahr. Und das muss die Politik einfach verstehen. Und wir hoffen, dass viele widersprechen, einfach aus dem Grunde, weil es dann der Politik die Möglichkeit gibt, diese EPA so zu verändern, dass sie wirklich für alle von Nutzen ist. Also das wollte ich als Botschaft am Schluss nochmal sagen. Nicht, dass alle meinen, hier sind die EPA-Gegner da. So ist es nicht.
Ja, das war jetzt heute eine andere Folge vom Zahn-Podcast. Es ging um die EPA, die aber sicherlich für alle interessant ist. Wir bedanken uns natürlich sehr fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch dabei bleibt, wenn ihr uns abonniert, unseren Kanal, und wenn ihr liked, kommentiert, whatever you want, schreibt uns eine E-Mail. Wir freuen uns über jegliche Kommentare. Die Anja vom Zahn-Podcast.